Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in alle Ewigkeit. Unser Herr, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext, der konfrontiert uns mit einer sehr bedrängenden Frage. Der konfrontiert uns mit der Frage nach dem, was bleibt. Das ist ja so eine Frage, die stellen sich die Menschen im Laufe ihres Lebens öfters. In jungen Jahren beginnt das schon, dass man sich die Frage stellt. Aber gerade so zunehmend in den älteren Jahren, wenn man krankheits- oder altersbedingt weiß, dass da eventuell nur noch einige Wochen, einige Monate vor einem stehen, dann stellt man sich immer mehr die Frage nach dem, was bleibt eigentlich? Was bleibt über meinem Leben hinaus? Was hat einen bleibenden Wert in meinem Leben? Und das stellen wir als Menschen immer wieder fest, gerade wenn wir in das Wort Gottes gucken, da ist nichts, das bleibt. Alles ist vergänglich. Da ist nichts Bleibendes hier auf dieser Erde. Irgendetwas, was Bestand hat. Und das stellen wir immer wieder fest in unserem Leben. Nicht nur dort, wo der eigene Körper mit der Zeit abbaut, wo man merkt, da bleibt irgendwann der Körper nicht mehr. Wir haben das jetzt auch gesehen, zum Beispiel bei Olympia, die letzten Wochen, wo da die einzelnen Leute oder ganze Teams gejubelt haben, mit ihren ganzen Medaillen dort auf den Tribünen standen, gejubelt haben, wo sie Ruhm bekommen haben von den Menschen dieser Erde. Und trotzdem ist es so, dass dieser ganze Ruhm, diese ganze Ehre, all das vergänglich ist, dass nichts davon bleiben wird, dass nichts davon einen bleibenden Bestand hat. Diese Frage nach dem, was bleibt, die wird jetzt nicht nur ganz persönlich gestellt beim einzelnen Menschen, sondern auch weltumspannend. Jetzt haben im Verlauf der Geschichte sich die Menschen ja Gedanken darüber gemacht und unterschiedliche Antworten darauf gegeben, eben wie man dieses Bleibende vielleicht ein bisschen festigen kann, das Leben etwas hinauszögern kann. Da sind jetzt einige gewesen, die wollten etwas Bleibendes schaffen, wenn ihnen die Macht, die Möglichkeiten gegeben waren, da haben sie sich Statuen errichtet. Damit irgendwie etwas bleibt, damit man sich irgendwie an den Einzelnen vielleicht erinnern mag. Wir kennen auch gewaltige Gebäude, die gebaut wurden in der Geschichte. Gewaltige Gebäude, die etwas ausdrücken sollten, dass das etwas an Ewigkeitswert bekommen soll. Die einen, die haben diese Möglichkeiten genutzt. Wir kennen das jetzt aus dem Jahr 70 nach Christus, wo die römische Legion des Titus den Jerusalemer Tempel in Schutt und Asche gelegt haben und wo auch dort wieder dieses Unvergängliche zum Ausdruck kommt. Das war ja etwas ganz, ganz Grausames, etwas ganz Furchtbares für das Volk Israel. Wir haben ja heute den Israelsonntag. Da ist das so ein ganz, ganz tiefer Schnitt im Leben, im Sein dieser Menschen gewesen, die ihre Identität in diesem Tempel hatten. Und der wird auf einmal zerstört von diesen römischen Legionen. Daraus lernen wir, dass selbst die heiligsten Dinge, selbst die heiligsten Gebäude dieser Welt nicht beständig sind. Auch die großen Weltherrscher dieser Welt, die mussten das immer wieder feststellen, dass ihre ganzen Ideologien, ihre ganzen Vorstellungen, ihre ganzen Armeen keinen Bestand hatten. 1812, da war der große, gewaltige Napoleon unterwegs auf seinem bekannten Russlandfeldzug. Er hat dann seine Leute eingesammelt, die ganzen jungen Männer, die Jungs dort in Kassel, hat ganz, ganz große Reden gehalten, sie abkommandiert, hingeschickt nach Russland. Das Ganze war erst einmal ein gewaltiger Siegeszug. Die haben da eine Schlacht nach der anderen gewonnen, sind bis nach Moskau vorgedrungen, aber dann auf dem Rückzug, da haben sie dann gegen die noch recht mickrige kleine russische Armee dann verloren in diesem eisigen, kalten Winter Russlands. Nichts, das übrig geblieben ist. Nichts, das irgendwie bleibt. Das war so der Anfang vom Ende des damaligen Weltherrschers. Was bleibt? Es gibt keine Bestandsgarantie für die Dinge dieser Welt. Da ist nichts, das bleibt. Keine Bauwerke, keine Ideologien, kein Ruhm, nichts. Und diese Frage nach der Beständigkeit, nach dem, was bleibt, beantwortet eben der Schreiber des Hebräerbriefes, woraus wir ganz, ganz viel lernen können. Ich möchte lesen aus Gottes Wort, Hebräer 13, die Verse 7 bis 9. Gedenkt eurer Lehrer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht fortreißen durch mancherlei und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir danken dir für dieses starke, für dieses gewaltige Wort, das du uns heute Morgen mitgibst. Dass du uns zusprichst, dass du der Ewige bist, Herr. Dass du der Ewige bist und dass du dich nicht veränderst, dass du Bestand hast. Hab Dank für dieses dein Wort, dass du uns zusprichst, Herr, dass wir uns auf das konzentrieren sollen, Herr, was du uns mitgegeben hast in deinem Wort. Das, was wir gelernt haben von den Lehrern, Herr, die dein Wort uns mitgegeben haben, dass wir das immer wieder uns vor Augen führen sollen, dass wir fernbleiben sollen, Herr, von dem, was uns wegzieht von dir. Und da wollen wir dich bitten, Herr, dass du diesen Gottesdienst dazu gebrauchen magst, dass wir ausgerichtet werden auf dein Wort, dass wir bleiben, Herr, in deinem Wort, dass du uns die Wahrheit, die Bedeutsamkeit deines Wortes, die Beständigkeit deines Wortes neu vor Augen führen magst, zu deiner Ehre. Und damit das gelingt, Herr, dafür brauchen wir deinen Segen. Und deswegen bitten wir dich alle miteinander, dass du das Reden, aber auch das Hören auf dein heiliges und dein lebendiges Wort an uns allen segnen magst. Amen. Liebe Gemeinde, Thema dieser Predigt ist vom Bleiben in der Lehre. Drei Punkte, die ich euch und Ihnen mitgebracht habe. Ein erster Punkt ist das Bleibende, Jesus. Ein zweiter Punkt, die Wegführung vom Bleibenden, die fremden Lehren. Und ein dritter Punkt, die Festigung im Bleibenden, die Gnade. Ein erster Punkt, das Bleibende, Jesus. Liebe Gemeinde, wir sind hier heute Morgen zusammengekommen als Gemeinde Jesu. Und als Gemeinde Jesu haben wir ja auch eine Art Bestandsgarantie bekommen. Eine Art Bestandsgarantie, die uns zugesprochen wird. Damals, als der Petrus sich zu Jesus bekannte, da entgegnet Jesus ihm und sagt: Petrus, du bist der Fels, auf dir werde ich meine Gemeinde, auf dir werde ich die Versammlung bauen. Und dann heißt es: und selbst die Pforten des Hades, selbst die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen, Matthäus 16. Das ist ja auch so eine Art Bestandsgarantie. Die wichtige Frage, die jetzt zu beantworten ist und die sich stellt, ist natürlich: was genau gilt jetzt dieser Bestandsgarantie? Worauf ist das bezogen? Denn offensichtlich ist es nicht irgendwie auf eine Ortsgemeinde, auf so ein Gebäude hier bezogen. Die Bestandsgarantie ist jetzt auch nicht irgendwie bezogen auf die herrschende Kirche eines Landes. Denn wäre das der Fall, da müssten wir sehr bangen um die Wahrheiten dieser Lehre, des Bestandes. Denn wenn wir uns einfach allein anschauen, wie sich die Kirche entwickelt oder entwickelt hat in den letzten 100 Jahren, dann ist vorauszusehen, dass in den nächsten 1, 2, 300 Jahren die Kirche nicht mehr so existieren wird, wie wir sie heute kennen. Das kann man auch einfach ablesen anhand der Gemeinden, die wir aus der Bibel kennen. An wen hat ein Apostel Paulus nicht alles seine Briefe geschrieben? An eine Gemeinde in Galatien, in Ephesus, in Philippi, in Thessalonich. Die Sendschreiben, die an die bekannten 7 Gemeinden geschrieben wurden. Die Gemeinden in der Verfolgung, die ein Petrus anschreibt. Oder aber auch eben hier der Autor des Hebräerbriefes. Wer davon, welche von diesen Gemeinden ist noch bekannt? Da, wo so die Blüte des christlichen Glaubens war, da regiert heute der Islam. Man kann jetzt auch einfach so in der Geschichte weitergehen, die ersten 5 Jahrhunderte der Kirchengeschichte. Was ist da nicht alles passiert, gerade in Nordafrika? Die ganz, ganz großen Erweckungsbewegungen, die ganz, ganz großen Gemeinden, die dort entstanden sind, die Kirchenväter, die dort gewirkt haben, ein Augustinus, ein Hieronymus, die dort ihre so gewaltigen Schriften verfasst haben, das Zentrum der christlichen Welt. Und heute regiert dort der arabische Frühling. Keine Bestandsgarantie. Dass die einzelnen Gemeinden keinen Bestand haben, dass sie unbeständig sind, das macht Jesus selber ja in den Sendschreiben deutlich. Wenn er die Gemeinde in Laodicea da anspricht als, ich drücke das mal mit meinen Worten aus, es wäre super, für euch wäre es von Vorteil, wenn ihr heiß oder kalt wäret, weil ihr aber lauwarm seid, werde ich euch ausspeien. Auch da diese Unbeständigkeit. Ihr werdet irgendwann nicht mehr sein. Also die Bestandsgarantie gilt jetzt nicht irgendwie einer Gemeinde vor Ort. Die Bestandsgarantie gilt auch nicht irgendwie einer Frömmigkeitsform. Da könnte man nicht sagen, so in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte, dass da eine Art Frömmigkeitsform für sich beanspruchen könnte, wir sind die Richtige, so wie wir es machen, so ist es richtig, so ist es korrekt, das ist das einzig Wahre. Auch Gottesdienstformen haben ja keine Bestandsgarantie. Ob jetzt mehr Liturgie oder weniger, ob man jetzt sagt, die Liturgie der Landeskirche ist das Richtige oder die der freien Gemeinden, ob man sagt, eher mehr Musik oder weniger, moderneren Lobpreis oder eher doch was Älteres. Das sind ja unzählige Themen, worüber die Gemeinden sich Gedanken machen, worüber viele Gemeinden sich zerstreiten, und doch sind das alles keine Themen, die irgendwie den Bestand einer Gemeinde garantieren würden. Wir könnten hier in Martini alles anders machen. Das wäre gar kein Thema. Das ist einer der Dinge, die Pastor Latzel mich selber immer wieder lehrt, so in den persönlichen Gesprächen, wenn wir uns unterhalten, so über die Gemeinde, wie man da gewisse Dinge macht, oder Trauergespräche, die man hält, der liturgische Aufbau von Predigten, sonstige Dinge. Und dann sagt er mir immer wieder, Paul, pass mal auf, ich mache das so und so. Ich habe mir das hier von Bruder X und Y abgeschaut, ich habe das da so gelernt, da habe ich das davon profitiert, das halte ich für am besten. Aber du, mach das so, wie du es willst. Das, was du für gut empfindest, das übernimmst du, und alles andere machst du einfach anders. Und damit macht er immer wieder deutlich, am Schluss geht es nicht darum, dass man irgendwelche besonderen Formen hat, die jetzt etwas garantieren würden, die Beständigkeit einer Gemeinde. Was ist denn jetzt das Bleibende in der Gemeinde? Und darauf gibt der Autor des Hebräerbriefes diese wunderbare Antwort: Jesus Christus. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in alle Ewigkeit. Das Einzige, was bleibt, ist Jesus Christus. Das ist die Botschaft dieser Verse. Allein Jesus Christus bleibt und alle, die zu ihm gehören. Das haben wir gerade in der Lesung so wunderbar gehört, Johannes 15. Wer in mir bleibt, sagt Jesus Christus selber, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, der wird bestehen bleiben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ganze Bleiben, das ganze Sein, eine ewige Existenz ist allein an Jesus Christus gebunden. Nicht irgendwie an der Anstrengung der Menschen, sondern allein in der Person Jesu Christi. Und die spannende Frage, die sich jetzt stellt, ist, wovon hängt es ab? Ob jetzt eine Gemeinde, ob jetzt einzelne Christen im Glauben bleiben, in Jesus Christus, in ihm bleiben. Und da antwortet der Autor des Hebräerbriefes in den modernen Ohren und gibt eine sehr, sehr verblüffende Antwort. Er sagt, es ist die Wahrheit des Evangeliums. Jesus Christus, der das Wort ist. Deshalb dieser Hinweis, gedenkt eurer Lehrer, denkt an sie, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Deshalb dieser Hinweis, das Entscheidende, ob Jesus Christus in meinem Leben, in ihrem Leben, bei uns als Gemeinde bleibt, sind nicht die ganz äußeren Formen. Wie gesagt, die können wir alle anders machen. Ist allein die Wahrheit des Evangeliums, die Wahrheit des Glaubens, die uns im Evangelium geschenkt ist. Weil Jesus Christus selber, das Wort, weil er selber die Wahrheit ist. Das ist ja auch so die uralte Erfahrung von Mission und Evangelisation. Dass Menschen zum Glauben kommen, Menschen kommen zu Jesus Christus, weil sie in irgendwelchen Nöten stecken, weil sie herausgefordert werden, weil sie Antworten suchen. Und die bringen jetzt ihre ganzen Probleme, ihre ganzen Schwierigkeiten des Lebens zu Jesus Christus, ihre finanziellen Probleme, die Beziehungsprobleme und Schwierigkeiten, gesundheitliche Probleme, weil sie gehört haben, Jesus Christus hilft. Er kann uns retten. Und dann kommt es ja trotzdem immer wieder in der Begegnung mit Jesus zu Scheidungen. Dass Menschen immer wieder von Jesus Christus weggehen. Warum? Weil Menschen ihre Nöte und Sorgen zu Jesus bringen und in ihrer Begegnung mit Jesus auf einmal feststellen, dass er gar nicht die Probleme löst. Dass er nicht der Problemlöser dieser Welt ist. Es ist nicht garantiert, dass wenn ich zu Jesus Christus komme, dass meine ganzen finanziellen, meine ganzen Beziehungs-, meine ganzen gesundheitlichen Probleme auf einmal weg sind. Dass alles auf einmal gelöst ist bis zum Ende meines Lebens. Das ist nicht garantiert. Und dann passiert das, was immer passiert. Ein Teil wendet sich enttäuscht von Jesus Christus ab. Weil sie dachten, Wir haben gehört, Jesus Christus hilft. Wir gehen zu ihm, er muss uns retten, er muss die ganzen Dinge in unserem Leben lösen. Das ist einer der Dinge, die mit der ich in der Jugendarbeit immer wieder konfrontiert werde, wo die jungen Leute immer wieder zu mir kommen und sagen, ja Paul, aber Gott kann doch. Du siehst doch hier meine Probleme, Gott kann doch, ich bete doch zu ihm. Und wo ich dann immer wieder sage, ja natürlich kann er. Ja, warum tut er das denn aber nicht? Weil Jesus Christus nicht der Problemlöser dieser Welt ist, sondern er ist der Erlöser dieser Welt. In der Konfrontation mit der Wahrheit des Evangeliums geschieht immer dasselbe. Da sind immer die einen, die sich enttäuscht von Jesus Christus abwenden, weil sie auf einmal merken, Jesus ist anders, als wir es dachten. Und der andere Teil, der wendet sich Jesus Christus zu. Und dann steht Jesus vor uns, vor seinen Jüngern und stellt die Frage, und ihr, was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Habe ich euch auch enttäuscht in eurem Leben? Was ist mit euch? Seid ihr enttäuscht, weil ich nicht so ein Jesus bin, wie ihr euch das immer vorgestellt habt, wie ihr euch das ausgemalt habt, das erwünscht habt in euren Träumen? Weil ich eure Erwartungen enttäuscht habe? Und dann antwortet Petrus stellvertretend für die ganzen Jünger und für Abermillionen Nachfolger Jesu Christi und macht es deutlich und sagt, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wir haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wir haben erkannt, du bist die Wahrheit. Wir können gar nicht mehr gehen, weil wir erkannt haben, du bist die Wahrheit. Ja, wir haben uns manche Dinge anders vorgestellt. Als wir auf dem Weg mit dir waren, haben wir uns einige unserer Träume abschminken müssen. Ja, das ist stimmt, das gestehen wir ein. Aber wir können gar nicht mehr gehen, weil du die Wahrheit bist. Und das ist ja auch unsere Erfahrung. Wir haben Jesus Christus, unser Herz, ja nicht übergeben, weil er irgendwie eine gute Idee wäre. Wir haben uns unser Herz Jesus nicht übergeben, weil er uns irgendwie ein schönes Gefühl vermitteln würde, weil er uns irgendwie in einen ekstatischen Rausch versetzen würde. Wir haben Jesus Christus auch nicht unser Herz übergeben, weil er uns irgendwie eine ja, einigermaßen brauchbare Moral vermittelt, mit der man einigermaßen unfallfrei durchs Leben kommt. Das ist ja nicht Grund, warum wir Jesus unser Herz übergeben haben. Wir haben Jesus Christus unser Herz übergeben, weil er allein die Wahrheit ist. Weil wir gemerkt haben, er allein ist die Wahrheit und ich kann von dieser Wahrheit nicht mehr weg. Die Wahrheit seines Wortes, des ewigen Lebens. Und da kann man dann keine anderen Wege mehr geben. Da bleibt man dann. Es ist dieses Wort der Wahrheit, das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert, mit dem unser Glaube, unsere Gemeinde, mit dem wir selber stehen und fallen, ob wir darin bleiben oder nicht. Das hat kaum einer so wunderbar, so gut verstanden und so wunderbar ausgedrückt wie der Reformator Martin Luther. Der sagte, es ist mir alles um die Lehre. Wo die recht ist, da ist alles recht. Und wo die nicht recht ist, da ist alles verloren, da ist alles eine ganz, ganz große Katastrophe. Da geht alles den Bach runter. Es ist mir alles um die Lehre. Das ist das Entscheidende. Es geht immer um die Wahrheit der Lehre. Allein anhand der Lehre entscheidet sich aus biblisch-reformatorischer Sicht schlichtweg alles in unserem Leben und unserer Gemeinde. Die Lehre des Wortes Gottes ist wie so die Ruderanlage eines Schiffes. Sie bestimmt den Kurs, die Richtung des Schiffes, das sich eben Gemeinde nennt. Und wenn diese Ruderanlage funktioniert, die Ruderanlage des Schiffes, die Gemeinde auf Kurs hält, dann ist alles andere zweitrangig. Welche Lieder man jetzt singt, wie man das Ganze jetzt im Gottesdienst aufbaut, ist alles völlig egal. Das Entscheidende ist, ob die Richtung stimmt, ob wir beim Zielhafen ankommen, dort, wo wir hin sollen, ins himmlische Jerusalem. Wenn die Ruderanlage eines Schiffes nicht funktioniert, wenn etwas kaputt ist, wenn sie nicht richtig funktioniert, das Schiff, die Gemeinde auf einen falschen Kurs bringt, dann kann in der Gemeinde die beste Stimmung herrschen. Da kann alles super, das kann alles großartig sein. Eine voll ausgebuchte Kreuzfahrt, das kann finanziell ein rauschender Erfolg werden. Es kann alles vom Feinsten sein. Beste Stimmung. Aber es bringt alles nichts und es wird lebensgefährlich, wenn der Kurs nicht gehalten wird. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen. Der einzig Bleibende, Jesus Christus. Und alle, die in ihm bleiben im Glauben. Allein in und durch sein Wort, das er uns gibt. Deshalb ist die Wahrheit der Lehre, das Bleiben in der Lehre, das Bleiben im Wort Gottes so entscheidend, so zentral. Und wo der Schreiber das jetzt so wunderbar vor Augen führt, gedenkt an diese Worte, die euch mitgegeben wurden. Gedenkt an das Wort Gottes, an Jesus Christus selber, der derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Fügt er einen ganz, ganz wichtigen Gedanken bei, wenn er direkt im nächsten Gedanken äußert: und lasst euch nicht fortreißen durch mancherlei unfremde Lehren. Das ist der zweite Punkt der Predigt, die Wegführung vom Bleibenden, die fremden Lehren. Der Schreiber des Hebräerbriefes, der weist einerseits auf die Beständigkeit hin, die Beständigkeit Gottes und alle, die zu ihm gehören, und gleichzeitig, wie auch über den gesamten Brief hinweg, warnt er immer wieder. Diese Warnungen: und bleibt fern von all dem, was verkehrt ist, von all den falschen Lehren. Denn es gibt nur diese Möglichkeiten, dass das Wort Gottes, die Bibel uns beeinflusst, die Wahrheit der Lehre und eben die fremden Lehren dieser Welt. Und das ist eine ganz, ganz tiefe und wichtige Wahrheit, dass wo keine Lehre ist, da ziehen automatisch ganz, ganz schnell andere falsche Lehren ein. Mir ist keine Zeit in der Kirchengeschichte bekannt, in der das Evangelium irgendwie einen guten Ruf gehabt hätte. Es wird ja immer wieder Kritik am christlichen Glauben geübt. Das sind die einen, das ist ja so das gängige Argument, dass die Menschen kommen: ja, wie viel Unheil, wie viel Schweres hat das Christentum nicht über diese Welt gebracht? Dieses Christentum, das so diesen Absolutheitsanspruch der einzigen Wahrheit, die es zu besitzen, predigt, ist dieses Christentum nicht schuld an den ganzen Religionskriegen? Da versucht man immer wieder so diesen Glauben abzuschaffen oder wenigstens zu neutralisieren. Das ist ja auch so ein bisschen das, was die Politik heute versucht, so alles zu neutralisieren, alles so gleichzusetzen. Liebe Gemeinde, es ist ein Irrglaube, dass irgendwie eine genderneutrale Sprache, dass irgendwie so eine sexuelle Gleichschaltung auf einmal bewirken würde, dass am Ende nur noch so die reine, die wahre Liebe übrig bleiben würde. Und dass dort, wo die Gemeinde Jesu verschwindet, die Wahrheit des christlichen Glaubens, dass dort dann auf einmal ein Friedensreich übrig bleiben würde. Da, wo die christliche Lehre verbannt wird, da bleibt ja nicht irgendwie ein leerfreier Raum. Das bleibt ja nicht leer. Vielmehr ist die Welt ja voll von Lehren, weil immer und überall an jedem Ort gelehrt wird. Denn jeder Mensch ist ein Lehrer. Und da, wo die christliche Lehre zum Schweigen gebracht wird, da entstehen ganz, ganz schnell andere Lehren. Das ist eine ganz, ganz wichtige Entdeckung der Kommunikationsforschung, dass wir Menschen ja niemals nicht kommunizieren. Dass wir immer überall, an jedem Ort, wo wir sind, kommunizieren. Wir drücken immer etwas aus. Wir kommunizieren immer zu jeder Zeit. Wenn wir zum Beispiel unsere Kinder nicht im Glauben an Jesus Christus unterweisen, dann unterweisen wir sie automatisch im Unglauben. Wenn wir aufhören, den Konfirmanden die Katechismen zu lehren, dann glauben sie automatisch das Falsche. Dann glauben sie automatisch den Katechismen dieser Welt, den Katechismus des Internets, den Katechismus der Musikcharts, den Katechismen der Filmindustrie. Die Welt, die ist ja voller Katechismen, voller Lehren, voller Glaubensgrundsätze. Und das ist dann so oft die ganz, ganz große Enttäuschung von Eltern, die ihre Kinder erziehen wollten, so dass sie selber entscheiden können und deswegen auf Glaubens-, auf Werteerziehung verzichtet haben. Dann stellen sie fest, wenn so der Sprössling Anfang 13 ist, dass er nicht irgendwie leer ist, wo man dann anfangen könnte, so, jetzt packe ich ihn voll mit dem christlichen Glauben. Das funktioniert ja gar nicht, weil er bereits voll ist, weil er sich ganz, ganz viele andere Lehren, Katechismen in dieser Welt bereits angeeignet hat. Wenn wir nicht an Jesus Christus glauben, der unveränderlich ist, der derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, dann glauben wir automatisch etwas anderes. Das ist so das, womit ich oft konfrontiert werde bei Ungläubigen, die mir sagen: ja, Paul, ich glaube ja an nichts, ich bin ein Atheist, ne? Da ist kein Glaube vorhanden. Und wo ich immer wieder sage: ich weiß, was ihr damit meint, was ihr damit ausdrücken wollt, aber per se gibt es das ja gar nicht, diesen Atheismus, diesen Nichtglaube. Ich glaube an keinen Gott. Man hat immer einen Glauben an einen Gott. Man mag es anders definieren, aber man hat immer einen Glauben. Und die Alternative zum christlichen Glauben ist immer nur der Aber- oder der Irrglaube. Es gibt nichts dazwischen. Ich kann nicht sagen, ich glaube nichts. Die Alternative ist immer nur der Aberglaube. Wir lehren und wir werden gelehrt. überall, wo wir sind, auf dieser Erde. Auf dem Schulhof, beim Arbeitsplatz, an den Stammtischen, auf Instagram. So eine der häufigsten Fragen, die die Jugendlichen mir stellen, ist: Paul, darf ich bestimmte Dinge tun? Darf ich in gewissen Kreisen verkehren? Darf ich dieses oder jenes machen? Darf ich mich damit beschäftigen? Darf ich jenes sehen? Dort, wo die Bibel eben nicht ganz klar sagt, so sollst du es machen oder so sollst du es nicht machen, und dann ist meine Antwort immer dieselbe. Ich sage immer wieder, wir werden immer und überall beeinflusst. Ist das das, was dich in deinem Leben beeinflussen soll? Diese Frage, die müssen wir beantworten in unserem Leben, weil wir immer und überall gelehrt werden. Ob wir jetzt die Zeitung lesen, ob wir jetzt Fernsehen, wir werden gelehrt. Und immer und überall gilt dieses alte, bekannte römische Sprichwort: Es bleibt immer etwas hängen. Wir befinden uns immer und überall in Lehrsälen. Und deshalb schreibt der Autor des Hebräerbriefes: Lasst euch nicht durch mancherlei Lehren umtreiben, sondern haltet fest an der Lehre von dem einen, Jesus Christus, der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Wir Menschen haben nur diese Alternativen. Die Alternative zwischen der Lehre Jesu Christi und den Lehren dieser Welt. Und vielleicht verstehen Sie jetzt auch, warum wir nicht irgendwie auf die ganzen Lehren verzichten können. Warum wir nicht sagen können, ich verzichte auf die Gottesdienste. Dass wir nicht hingehen können und sagen, wir verzichten auf die Bibelstunden hier in der Gemeinde. Weil wir diese Dinge brauchen. Wir können nicht sagen, wir legen das beiseite, wir lassen das. Weil das Wort Gottes so zentral ist, die Wahrheit des Wortes Gottes. Ich habe euch und Ihnen deshalb als Hausaufgabe den Psalm 119 komplett abgedruckt, die Verse, dass Sie jeden Tag einen Abschnitt aus diesem Kapitel lesen, der so wunderbar diese Wahrheiten des Wortes Gottes hochhält und sagt, darum geht es, wo man merkt, wow, der hat eine so unglaublich starke, eine so tiefe Liebe zum Gesetz, zu den Wahrheiten Gottes. Das ist das, was wir brauchen, den Einfluss allein durch die Lehre, durch das Wort Gottes. Wo keine Lehre bleibt, noch einmal, da bleibt kein Vakuum, da bleibt kein leerfreier Raum. Da ziehen ganz, ganz schnell andere Lehren ein. Wir müssen uns entscheiden, womit wir uns füllen lassen. Und dazu ruft uns der Autor auf: Denkt. Denkt an das, was die Lehrer euch mitgegeben haben. Das Wort Gottes. Die Wahrheiten des Wortes, die Brüder, die Leute aufgeschrieben haben, die Gott uns mitgegeben hat, die Väter und Mütter des Glaubens uns weitergegeben haben. Was wir heute in den Händen halten dürfen, das ist das, was unser Leben bestimmen soll, dass wir ganz klar in der Predigt, im Wort Gottes drinbleiben. Ein dritter und letzter Punkt. Das ist jetzt nochmal so ein wunderbarer Abschluss, den der Autor hier gibt. Wenn er darauf hinweist, nachdem er Jesus Christus so groß gemacht hat, der ewig Seiende, nachdem er gewarnt hat, bleibt fern von all den falschen Lehren, dann heißt es hier: Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde. Das ist nochmal so ein super Abschluss. Es ist am Schluss alles allein Gnade Gottes. Liebe Gemeinde, dort wo die Botschaft Jesu Christi bleibt, so wie Jesus bleibt, da wird unser Glaube standhaft. Da werden wir standhaft. Das ist allein Gnade Gottes. Gnade Gottes, dass er uns rettet, Gnade Gottes, dass er uns hält. Und das tut er eben durch sein Wort, durch seine Wahrheit. Wenn wir darin bleiben, dann hält er uns. Und das ist allein Gnade Gottes. Nicht eben unser Verdienst, unsere tollen Möglichkeiten, unsere Investitionen in dieser Gemeinde, in unserem Leben, sondern allein Gnade Gottes. Und das ist das, was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, wo wir immer wieder ins Gebet gehen dürfen und zum Ausdruck bringen können: Jesus Christus, es ist alles allein an dir gelegen. Ich kann gar nichts tun. Es ist deine Gnade, wenn du mich hältst. Nochmal Johannes 15, das ist so entscheidend, weil Jesus das ja so an sich bindet. Er sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Aber er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es ist alles daran gelegen, ob ihr in mir bleibt und ich in euch. Alles ist allein an mir gelegen. Gott ist der einzig Bleibende. Nicht wir haben diese Dinge in der Hand. Das gilt auch für die Frucht, die wir in unserem Leben bringen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt, der aber bringt viel Frucht. Und das ist so wunderbar, weil Jesus Christus der Bleibende ist, der das Wollen, aber auch das Vollbringen in unserem Leben bewirkt, der die Dinge schenkt. Nicht, weil wir eben so tolle Kapazitäten haben, sondern weil er es ist, der all das bewirkt in unserem Leben. Jesus Christus. Alles in unserem Leben ist allein an ihm gelegen. Er ist der, der bleibt. Und deshalb sollen wir in der Wahrheit seines Wortes bleiben. Ganz, ganz klar da drin bleiben. Und das, was Gott durch unser Leben, auch durch unsere Gemeinde dann bewirkt am Schluss, ist nicht nur Gnade Gottes, sondern hat durch den Bleibenden auch Ewigkeitswert, hat ewigen Bestand. Noch einmal, nicht wegen uns, sondern nur zur Ehre, nur zur Verherrlichung des Allmächtigen, der, der eben bleibt. Es ist alles Gnade und das ist ein ganz, ganz großer Trost auch für unser Leben, das zu wissen. Für all das, was vor mir liegt, zu wissen, es ist alles Gnade Gottes. Wissen Sie, einige von uns, einige von Ihnen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten durch manche Schwierigkeiten gehen. Durch manche Herausforderungen. Das mögen ganz unterschiedliche sein. Bei dem einen arbeitstechnisch, der vielleicht einen Job verliert, die eigene Familie nicht mehr ernähren kann. Ein nächster beziehungstechnisch, wo man sich immer wieder durchbeißt, wo es so schwierig ist in der Ehe, wo man Jahr für Jahr einfach nur am Kämpfen ist und versucht irgendwie beieinander zu bleiben, weil es schwierig ist. Der nächste gesundheitlich, ob jetzt bereits in jungen Jahren oder im hohen Alter, wo man einfach sich quält, wo es weh tut, wo es schmerzhaft ist. Viele von uns werden durch diese Kämpfe gehen. Doch ganz gleich, durch welche Herausforderungen wir in unserem Leben gehen, welche Kämpfe wir zu bestehen haben und durch welche Kämpfe wir vielleicht auch das eine oder andere Mal fallen mögen. Am Ende zählt immer nur das eine, dass Jesus Christus bleibt, weil er die Wahrheit ist. Dass wir an ihm festhalten, an der Wahrheit seines Wortes, bei all den Turbulenzen unseres Lebens, bei all dem, was schwierig und herausfordernd ist, weil es Gnade Gottes ist, wenn wir im Bleibenden bleiben. Es ist Gnade Gottes, wenn wir im Bleibenden in Jesus Christus befestigt werden, durch die Wahrheit des Evangeliums, durch die Wahrheit seines Wortes. Und das wünsche ich dir und Ihnen, dass Sie an dieser Gnade festhalten, dass Sie alle Zeit allein auf denen schauen, der bleibt. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.